sagt Gott ihm zuerst, er soll sein Land verlassen. Und ein Land, das ist ein bisschen so, da hat man seine Arbeit, man hat seine Verwandtschaft, man mag das Essen, ja, man mag die Musik, man mag die Wiesen und die Felder, man vor allem für den Schafhirten. Das sind so Dinge, die einem sehr wichtig und sehr lieb sind. Und ein Land zu verlassen, ist keine einfache Sache. Es ist eine gewisse Sicherheit, die man da in dem Land hat. Und als nächstes fordert Gott Abraham auf, seine Verwandtschaft zu verlassen. Ja, die Verwandtschaft, das ist sozusagen die Rentenversicherung für Abraham. Wenn es mal eine Schlägerei gab, dann kamen die ganzen Verwandten und haben ihm geholfen. Die Verwandten, die wurden eingeladen. Die Verwandten, das war so die Sippe, ja. Und in der Zeit von Abraham war das eine ganz wichtige Sache. Das merken wir auf den Philippinen auch, wie Verwandtschaften zusammenhalten. Viel mehr als, ich sag mal, hier in Deutschland, wo Verwandtschaft eher nicht so wichtig ist. Die AOK ist wichtig, ja, und die Rentenversicherung ist wichtig, Verwandtschaft. Ja, Altenheim ist auch wichtig, ja. Aber Verwandtschaft ist nicht mehr so wichtig. Aber für Abraham war das, das musste er alles verlassen. Und dann heißt es, er soll sein Vaterhaus verlassen. Und da geht es schon sehr, sehr ans Eingemachte. Ja? Das sind die Dinge, die einen ausmachen. Es ist die Kultur, es ist die persönliche Kultur. Ja? Es sind die Überzeugungen, es sind Traditionen. Ja? Es sind Dinge, die man wertschätzt. Es sind die Augen, der Ort, wo man die Augen zumachen kann, ja? Wo man schlafen kann. Wo man weiß, da fällt dir niemand in den Rücken. All das soll Abraham verlassen, um zu gehen, wohin? Das wissen wir noch nicht. Und wie komme ich dahin? Das wissen wir auch noch nicht. Und wie heißt der Ort? Das wissen wir auch nicht. Wow, das ist eine Herausforderung. Wo Gott sagt, Abraham, ich will, dass du alles verlässt und mir nachfolgst. Mir nachfolgen, das war die Herausforderung für Abraham. Er hatte keine Karte, er wusste nicht, wo er hinkommen sollte. Er wusste nicht, wann er ankommen würde. Er wusste nicht, wie es da aussieht, ob es besser oder schlechter ist. Aber wir erkennen da etwas von dem Glauben Abrahams. Weil Abraham hat nicht nur an Gott geglaubt, wie so viele Menschen, sondern er glaubte Gott. Und da ist ein Riesenunterschied, ob ich an etwas glaube oder ob ich ihm glaube. Und dieser Glaube, dass er Gott geglaubt hat, das war es, was Abraham zur Gerechtigkeit gerechnet wurde. Sicher hat Abraham viele Fragen gehabt. Vielleicht, Herr, wohin geht die Reise? Und Gott sagt, ich werde es schon zeigen. Und wo ist dieses Land? Ich zeig's dir. Und wann kommt mein Sohn? Nur Geduld. Und Herr, wenn ich meinen Sohn opfern soll, wie geht's weiter? Vertrau mir. Also wir merken, dem Abraham werden ganz viele Wurzeln abgeschnitten. Eine ziemlich große Herausforderung. Und die Frage für Abraham, oder die Gott dem Abraham stellt, ist: Abraham, vertraust du mir? Vertraust du mir? Wenn wir die Geschichte von Abraham weiterlesen, dann stellen wir fest, dass Abraham einige schwierige Entscheidungen hinter sich hatte. Ja, er hat all das verlassen, das Land und die Verwandtschaft und das Vaterhaus, und ist jetzt auf der Reise und folgt Gott nach. Und plötzlich ist eine Hungersnot und er denkt, boah, ey, was machen wir? Komm, wir gehen nach Ägypten. Und wir merken, da wäre sie gestorben dran. Ja? Und Gott befreit ihn auch da. Und er kommt wieder zurück an den Ort, von wo er weggegangen ist. Und dann plötzlich ist kein Sohn da. Und dann versucht er wieder irgendwie selber Dinge in die Hand zu nehmen. Und immer wenn das geschieht, dann geht es schräg. Und langsam lernt Abraham, Gott zu vertrauen. Und dann haben wir die Stelle, wo Gott Abraham eine große Verheißung gibt. Noch eine andere Begebenheit möchte ich kurz hinzufügen, dass wir ein besseres Bild haben von der Situation, Abraham kommt in diese wunderbare Gegend von Israel, wo alles schön grün ist. Sodom und Gomorra ist da unten und sie werden immer reicher mit seinem Neffen, dem Lot. Und irgendwann merken sie, das wird uns hier viel zu eng. Wir müssen uns trennen. Und ja, wenn ein Bild von dieser Ebene, hier unten ist, nimmt man an, war Sodom und Gomorra. Und hier waren Berge, sehr, sehr trockene Berge, schon die Wüste. Und Abraham hat gelernt, du, wenn ich auf was vertrauen kann, dann ist es Gott. Und dann sagt er dem Lot, wähl du dir aus. Wähl du dir aus, wo du hingehen willst. Weil für mich macht es keinen Unterschied. Und wisst ihr, das ist ja manchmal so, man holt zum Beispiel, was weiß ich, eine Torte und denkt, ja, welches ist größer? Ja, das Kleinere nimmst du, das Größere gehört mir, ja? Oder vielleicht ist mal ein Glas Wein, nimmst mehr drin, nimm du das Kleinere, ja? Das kennt ihr, also ich kenne es zumindest, ja? Und beim Abraham war das vielleicht auch so, dass ich gedacht habe, die Wüste, die Berge, ich bin der Ältere, eigentlich steht es mir zu. Das ist das Sicherheit. Das grüne Gras und die Städte, da kann man gut einkaufen. Ich glaube, ich nehme das. Lot, guck du mal, wo du bleibst. Nee, der Glaube Abrahams war, dass Gott für ihn sorgt. Und er lässt seinen Neffen wählen. Und natürlich kennen wir die Geschichte, wo er wählt, wo Lot wählt und letztendlich verliert er alles. Er verliert alles. Es bleibt gar nichts übrig von all dem, was er hatte. Und Abraham, der wählt sich hier die trockenen Berge. Und Abraham geht's gut. Und dann kommt dieser König Kedorlaomer und sie kämpfen gegen Sodom und Gomorra und Abraham befreit sie und der König von Sodom sagt, du nimm dir, was du willst, die ganze Beute gehört dir. Und Abraham sagt, du, ich möchte nicht mal einen dreckigen Schnürsenkel haben. Ich möchte nicht mal eine Schnur haben von dir. Wieso nicht? Damit nicht jemand sagt, aha, der ist reich geworden, weil er natürlich die ganze Beute für sich genommen hat. Nein, mein Reichtum, sagt Abraham, kommt von Gott. Mein Vertrauen ist auf Gott und nicht auf irgendwelche Dinge, die ich mir selber erarbeite, die ich mir selber nehme. Ich will, dass Gott mir das gibt. Und jetzt kommen wir bei Kapitel 15 an. Und da heißt es in Vers 1, ich lese den zweiten Teil, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dir ein Schild und ich werde deinen Lohn sehr groß machen. Gott sieht das Vertrauen Abrahams. Er sieht die Entscheidungen, die er in seinem Leben trifft. Bis jetzt haben wir zwei wichtige Punkte. Das eine ist, er hat sein Land verlassen, seine Verwandtschaft, sein Haus, Vaterhaus. Das zweite ist, er setzt sein Vertrauen auf Gott und sagt, ich will mich nicht mit anderen Sachen beschäftigen. Mein Vertrauen ist auf Gott. Und jetzt sagt Gott, Abraham, ich will dein Schutz sein und dein sehr großer Lohn. Und wisst ihr, aber Abraham ist immer noch ein Mensch. Und er sagt, toll, das ist gut, Gott, ich freue mich darüber. Aber woran erkenne ich das? Da lesen wir Vers 2, da sagt er Abraham, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe doch kinderlos daher und der Erbe meines Hauses wird Eliezer von Damaskus sein. Und Abraham, siehe, du hast keine Nachkommen gegeben und siehe, der Sohn meines Hauses wird mich beerben. Vers 8 fragt Abraham nochmal und er sagte, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich dieses Land in Besitz nehmen werde? Herr, woran erkenne ich, dass die Verheißungen und den Glauben, den ich habe, dass der Wahrheit wird? Woran kann ich das erkennen? Und dann gibt Gott ihm eine sehr interessante Begebenheit. Aber bevor wir die Begebenheit erwähnen, möchte ich, dass wir uns die Stelle aus Hebräer 6 angucken. Da heißt es, deshalb hat sich Gott, da er den Erben der Verheißung, die Unwandelbarkeit seines Ratschlusses noch viel deutlicher beweisen wollte, mit einem Eid verbürgt. Damit wir durch zwei unverständliche Dinge, bei denen Gott doch unmöglich lügen kann, einen starken Trost hätten, da wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die vorhandene Hoffnung zu ergreifen. Dieses haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele, der in das Innere des Vorrangs hineinreicht, wohin Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen ist, der nach der Ordnung Melchisedeks Hohepriester in Ewigkeit geworden ist. An dieser Stelle, da spricht es nämlich zuallererst von Abraham. Vers 13, denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er bei sich selbst, weil er bei keinem Größeren schwören konnte. Das ist der Vorläufer von diesem Text, von diesem Ankergedanken. Die Frage ist, was ist ein Anker? Das ist einer der größten Anker, die es gibt, 70 Tonnen. Ja, ein Anker ist ein Gerät, das ein Boot festhält. Ja, ein Boot, das im Wasser schwimmt, das ist eigentlich den Elementen eigentlich ausgeliefert. Ja, wenn es natürlich schön glatt ist, dann ist es kein Problem, aber sobald ein Wind weht, dann weht der Wind das Boot sogar vom Kurs weg. Es hat sich sehr viel entwickelt in der Technologie von Schiffen. Ja, früher war das Wind, dann war es irgendwann Dampfschiffe. Aber der Anker ist immer noch das Gleiche geblieben. Und wenn so ein richtiger Sturm daherkommt, ja, dann ist ein Boot eigentlich völlig hilflos. Und das haben wir oft erlebt auf den Philippinen, ja. Wenn der Wind weht, wir haben einmal sogar ist unser Boot gekentert, ja. Und das Gefährliche ist, wenn das Boot sich dann dreht und parallel zu den Wellen im Wasser ist, dann beginnt es zu rollen und überschlägt sich. Wenn aber ein Anker da ist, dann wird sich das Boot so drehen, ja, dass nämlich genau die Spitze vom Boot immer in die Wellen reinhängt. Ja? Und egal wie hoch die Wellen sind, eigentlich wird das Boot das gut überleben und wird nicht kaputt gehen. Und so ist ein Anker eigentlich eine ganz, ganz wichtige Sache in unserem Leben. Natürlich sind die Ketten auch entsprechend. Ja? Das ist mal eine richtig große Kette, da ist so ein Helm von einem Arbeiter. Also es gibt ziemlich massive Ketten, wenn man sich die so anguckt. Ja? Und die Bibel sagt, wir haben so einen Anker unserer Seelen. Ein Anker, der uns festhält. Ja, mit einer Kette ist es in der Regel gut verbunden mit dem Boden. Und zwar es gibt nichts Festes im Wasser. Ja, nur das Festeste ist der Boden. Ja, ich habe mal einen Witz gehört, da sagt jemand, ja, es war ganz hoher Sturm, sagt er, ja, wie weit ist es noch bis zum Land? Ja, sagt er, 100 Meter, sagt er, wo, ich sehe nichts. Ja, nach unten, ja, also 100 Meter nach unten. Und so ein Anker, da kann die Kette reißen, aber der Anker, der bleibt fest. Und so ein Anker, der gibt uns Sicherheit und Schutz. Und hier im Leben Abrahams, da haben wir eine ganz besondere Erfahrung, die er macht. Nämlich, wenn wir zurückgehen zu 1. Mose, da finden wir, dass Gott Abraham sagt, er soll Tiere nehmen und sie in der Hälfte teilen und soll einen Weg dazwischen legen. Ich lese es mal hier. Nachdem er fragt, woran soll ich erkennen, dass ich es in Besitz nehmen werde, da sprach er zu ihm, bring mir eine dreijährige Jungkuh und eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine junge Taube. Und er brachte ihm all diese und er zerteilte sie in der Mitte und legte je einen Teil dem anderen gegenüber. Die Vögel aber zerteilte er nicht. Es war so, dass zu der Zeit gab es keine geschriebenen Verträge. Heutzutage, wenn jemand heiratet oder ein Haus kauft, dann wird das festgehalten durch einen Vertrag. Und dieser Vertrag wird in unserer Gesellschaft durch eine Unterschrift versiegelt. Früher hat man in die Hand gespuckt und durch Handschlag, ja, das vielleicht versiegelt. Bei uns auf den Philippinen müssen viele Leute noch ihren Fingerabdruck, weil sie nicht schreiben können, hinlegen. Zur Zeit Abrahams, da wurden Tiere genommen, die Tiere wurden in der Hälfte zerschnitten und wurden links und rechts auf die Erde gelegt. Und dann gingen beide Parteien durch diese Tiere hindurch. Und das war ein Symbol, wenn einer von uns diesen Vertrag, den wir gemacht haben, nicht hält, dann soll es immer gehen wie diesen Tieren. Er soll so verenden wie diese Tiere. Vielleicht lesen wir mal eine Bibelstelle. Im Jeremia 34, da haben wir eine Stelle, wo Gott sagt: Und ich will die Männer, die meinen Bund übertreten haben, die die Worte des Bundes nicht gehalten haben, den sie vor mir geschlossen haben, wie das Kalb machen, dass sie entzwei schnitten und zwischen dessen Stücke sie hindurchgegangen sind. Die Obersten von Juda und die Obersten von Jerusalem, die Hofbeamten und die Priester und das ganze Volk des Landes, die zwischen den Stücken des Kalbes hindurchgegangen sind, die will ich in die Hände ihrer Feinde geben und in die Hand derer, die nach ihrem Leben trachten. Und ihre Leichen sollen von den Vögeln des Himmels und den Tieren der Erde zum Fraß dienen. Also hier haben wir eine Parallele und auch die Archäologen haben festgestellt, dass die Verträge so gemacht wurden. Also hier wird ein Vertrag vorbereitet, wo beide durchgehen sollen. Wenn wir den Text aber jetzt uns durchlesen in 1. Mose 15, dann merken wir, nur Gott geht durch die Tiere hindurch. Es ist nicht Abraham, der hindurchgeht. Es ist nur Gott, der durch diese Tiere hindurchgeht. Ich lese mal kurz den Text. Und es geschah beim Untergang der Sonne, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham. Und siehe, Schrecken, dichte Finsternis überfiel ihn. Und dann sagt Gott Abraham etwas über die zukünftigen Generationen Israels, Vers 17. Und es geschah, als die Sonne untergegangen und die Finsternis eingetreten war, siehe, ein rauchender Ofen und eine Feuerfackel, die zwischen den Stücken hindurchfuhr. Es war die Herrlichkeit Gottes, die diesen Bund macht, die diesen Vertrag macht mit Abraham. Abraham, wenn einer von uns diesen Vertrag nicht hält, es soll immer gehen, wie diesen Tieren. Und das war die Antwort Gottes, die Gott Abraham gab, wo Abraham sagte, woran soll ich erkennen, dass du deinen Teil, dass dein Versprechen wahr ist? Geschwister, die Frage stellt sich für uns genauso. Jesus, wir haben unsere Familien verlassen, unser Vaterhaus verlassen, unsere Kultur haben wir verlassen, wir sind dir nachgefolgt, wir sind deine Jünger. Woran können wir wissen, dass du wiederkommen wirst? Woran können wir wissen, dass wir errettet sind? Was ist der Anker? Worauf können wir uns stützen? Geschwister, es gibt nur eine Sache, worauf wir uns stützen können. Und das ist Golgatha. Das ist Jesus Christus, der starb. Wisst ihr, warum er starb? Weil ich den Vertrag nicht gehalten habe. Ich habe den Vertrag gebrochen. Er selber starb, um diesen Vertrag einzuhalten. Er starb für mich. Und das Sterben am Kreuz ist der Anker, worauf wir uns stützen können. Es ist dieses Zeichen, das Gott uns gegeben hat. Wo er sagt, wenn ihr daran glaubt, wenn dein Glaube sich stützt auf diese Verheißung, auf das, was geschehen ist, auf Golgatha, dann bist du errettet. Jesus sagt in Matthäus 16, Vers 24, wer mir nachfolgt, der muss alles verlassen. Ich finde, diese Schritte, die Abraham durchgemacht hat, die müssen wir alle durchmachen, die machen wir alle durch. Der erste Schritt zur Bekehrung, der erste Schritt, den jemand macht, wenn er Gott naht, ist, er muss sich von dem Alten trennen. Er muss die Welt verlassen, in der er gelebt hat. Die Bibel nennt so etwas auch Buße. Buße heißt, dass der Ort, wo ich bis jetzt gelebt habe, das, was mir Sicherheit gegeben hat, das, wo ich geparkt habe, da, wo mein Anker bis jetzt war, den Ort will ich verlassen. Die Dinge, die ich geglaubt habe, die Dinge, die ich festgehalten habe, die will ich loslassen. Und ich will Gott folgen in eine Zukunft, die ungewiss ist. Und dann lernen wir Golgatha kennen und sagen, wow, da gibt es jemanden, der für mich gestorben ist, an den ich glauben kann. Etwas, wo ich meinen Anker drauflegen kann. Und wenn das geschehen ist, Geschwister, wenn die Antwort Gottes auf diesen Glauben ist, dass Gott uns ewiges Leben gibt. Es gibt keinen anderen Weg, als diesen Weg zu gehen. Deswegen sagt auch Jesus, wenn wir ihm nachfolgen wollen, dann müssen wir alles verlassen. Wir können nicht noch in Ur leben und sagen, ja, wir folgen Jesus nach. Das geht nicht. Die Frage ist, worauf setzen wir unser Vertrauen? Was sind die Dinge, die uns in unserem Leben Sicherheit geben? Wo ist mein Anker für mich heute? Wo habe ich meinen Anker drauf gesetzt? Und Geschwister, wenn wir uns diesen Gedanken ein bisschen weiter denken würden, dann würden wir feststellen, dass alle Probleme in unserem Leben daher rühren, dass unser Anker an der falschen Stelle ist. Dass wir unser Vertrauen auf etwas setzen, das nicht Golgatha ist. Sei es, dass wir Probleme haben mit unserer Schwiegermutter, Probleme mit dem Chef, sei es Probleme, dass wir vielleicht krank sind und sagen, warum ist es so? Es hängt davon ab, dass wir unseren Anker auf etwas setzen, das nicht Golgatha ist. Es heißt, wir vertrauen Gottes Verheißungen nicht. Es heißt, wir vertrauen Gottes Weisheit und seiner Gerechtigkeit nicht genug. Wir vertrauen seiner Liebe nicht. Und wir möchten so gerne unseren Anker etwas setzen, wo wir meinen, dass es uns Halt gibt. Die Frage ist, was ist der feste Punkt in unserem Leben? Der Archimedes ist so ein griechischer Mathematiker und Philosoph, der hat mal gesagt, gebt mir einen festen Punkt im Universum und ich kann das ganze Universum aus den Angeln heben. Wenn du diesen festen Punkt in deinem Leben gefunden hast, wirklich draufstehst, wirklich drauf gecampt hast und sagst, hier wohne ich jetzt, hier bleibe ich jetzt, hier mache ich meinen Anker ganz, ganz tief rein, dann kannst du deine Welt aus den Angeln heben. Weil du hast einen festen Punkt gefunden. Es ist ein Anker für deine Seele. Ein Anker für deine Seele. Es gibt nichts anderes, was uns in dieser Welt Halt gibt, als dieser Ort, und das ist Golgatha. Und da muss ich mich prüfen, was sind diese Punkte in meinem Leben, die mir Sicherheit geben. Wisst ihr, woran wir oft merken, was die Punkte waren? Wenn die Punkte weg sind und man plötzlich riesig trauert danach, dann merkt man, oh, das war dir doch sehr wichtig. Ja? Wenn du plötzlich gefeuert wirst und sagst, Mensch, mein Leben ist zu Ende. Ach so, das war doch ein wichtiger Punkt. Und da dürfen wir üben und sagen, ich will meine Punkte, diese Dinge, die ich mich klammer, auf Golgatha setzen. Und Geschwister, wenn Stürme kommen, dann werden uns diese Anker nicht halten. Nur wenn wir unseren Anker auf Jesus Christus setzen, dann ist er unser großer Lohn und unser Schutz. Als ich mich vorbereitet habe, habe ich gemerkt, dass ein Kreuz eigentlich aussieht wie ein Anker. Ja? Wie ein eingegrabener Anker. Ja, wenn wir hier mal gucken, wenn zurück, ein Anker hat auch so ein Kreuz oben und vielleicht sieht es aus wie ein Anker, der vergraben ist. Und Geschwister, wenn wir uns an diesen Anker festhalten, wenn wir unseren Anker im Kreuz in Golgatha finden, dann haben wir eine sichere Zukunft. Dann können wir auch, wenn Stürme kommen, getrost sein, weil wir wissen, die Kraft, die liegt nicht in uns, sondern die Kraft liegt in dem Anker, der uns hält. Amen.